Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und will mich kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Also der Name ist schon gefallen, Gerhard Pfeiffer. Ich bin jetzt seit gut 3,5 Jahren Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors. Vorher war ich 20 Jahre Pastor einer Gemeinde und zwar sehr ähnlich wie ihr hier. Darum hat es mich auch, also ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Auch gerade euer Lobpreis ist wirklich schön, dass man wirklich Gott begegnen kann. Und es war interessant, dieses Lied, Ich lieb dich, Herr. Ich konnte es fast nicht glauben, dass ihr das gesungen habt. Es hat mich zurückerinnert, als ich ungefähr 20 Jahre alt war, war das mein Lieblingslied. Und es war so schön, das mal wieder nach langer Zeit zu singen. Ja, bevor ich Pastor wurde, war ich 11 Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz tätig. Und noch davor habe ich 6 Jahre Theologie studiert an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel, also auf bibeltreuer Basis. Wer ein bisschen mitgerechnet hat, kann jetzt ohne weiteres feststellen, dass ich tatsächlich so alt bin, wie ich aussehe. Meine Frau Brigitte und ich sind seit 36 Jahren, Gott sei Dank, glücklich verheiratet. Und als ich diesen Dienst bei Open Doors begonnen habe, hat sie sich entschieden, mich zu begleiten. Und sie betreut jetzt immer den Büchertisch, was mir viel Arbeit abnimmt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie dabei ist. Und wir genießen es auch als Ehepaar zusammen unterwegs sein zu dürfen für unseren Herrn. Wir haben zwar 4 Kinder, aber die sind alle so brav, dass wir die zu Hause allein lassen können. Scherz. Sie sind zwischen 28 und 34 Jahren alt, sind alle aus dem Haus, 2 sind verheiratet und wir freuen uns auch über 5 Enkelkinder. Wir wohnen in der Nähe von Lörrach, vielleicht kennst du ein oder andere. Das ist dieses sogenannte Dreiländereck, wo Deutschland, Schweiz und Frankreich aneinander stoßen. Ja, das Thema für heute ist Christsein in der Verfolgung. Was hat das mit uns zu tun? Wenn man so in den Evangelien liest, dann begegnen uns immer wieder Verheißungen, die Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Eine davon hat Johann vorhin genannt und ich glaube, das ist die, die uns am besten gefällt. Jesus hat gesagt, Matthä am letzten, sagt man, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also Jesus ist jeden Tag da, hat er uns verheißen. Und das ist eine Verheißung, an die wir uns sehr, sehr gerne erinnern und uns auch festhalten. Aber Jesus hat auch Verheißungen gegeben, die waren nicht so prickelnd, die waren nicht so schön. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger damals sehr betreten dagesessen sind. Eine dieser Verheißungen steht in Johannes 15, Vers 20. Dort sagt Jesus, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben Sie mich verfolgt? So werden sie auch euch verfolgen. Jetzt ist ja die Frage, wurde Jesus verfolgt? Ja, es ging schon als Baby los. König Herodes wollte das Jesuskind umbringen und Maria und Josef wurden gewarnt von Gott und sie konnten nach Ägypten fliehen, wo sie wahrscheinlich 3, 4 Jahre zugebracht haben. Auch während des Dienstes von Jesus, besonders im Johannesevangelium kann man das lesen, dass Jesus immer angefeindet wurde. Einmal wollten sie ihn sogar steinigen und er konnte einfach mitten durch sie weglaufen und am Ende seines Lebens, da wurde Jesus ja gefangen genommen, verhört, geschlagen, verspottet, gegeißelt und gekreuzigt. Er ist dort für unsere Sünde gestorben und er hat kurz vor seinem Tod, hat er quasi diese ganze Palette an Verfolgung am eigenen Leib erlebt. Und er hat gesagt, haben Sie mich verfolgt, so werden Sie auch euch verfolgen. Und so verwundert es uns nicht, wenn man dann in der Apostelgeschichte liest, Apostelgeschichte 7 dann, die Steinigung des Stephanus, der erste Märtyrer, da ging es los und es hat sich so durchgezogen. Auch Paulus, er hat ja Großes für Gott gewirkt, viele, viele Gemeinden gegründet und immer wieder war da die Verfolgung ganz massiv. Und so ging es die ganze Kirchengeschichte hindurch. Irgendwo auf der Erde wurde die Gemeinde Jesu eigentlich immer verfolgt. Und man kann sich fragen, was macht Verfolgung mit der Gemeinde Jesu? Und ein Mann namens Dr. Johannes Reimer, der sich gut mit Kirchengeschichte und auch mit Verfolgung auskennt, kommt zu einem ganz interessanten Schluss. Er sagt, noch nie in der Geschichte der Kirche gab es eine Zeit, in der die Verfolgung der Kirche geschadet hat. Vielleicht mal punktuell, aber großer Motto nicht. Und schon der Kirchenvater Tertullian hat um das Jahr 200 diese ganz bekannte Aussage geprägt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wie kam er zu so einem Satz? Seine Beobachtung war im Römischen Reich damals, ja, Es werden Christen um ihres Glaubens willen getötet. Aber das ist wie ein Same, der in den Boden gelegt wird. Und es gibt dafür vielleicht 10, 20, 30 andere, die zum Glauben an Jesus kommen. Und das ist wirklich ein Fakt, den wir auch heute sehen können, dass Erweckung und Verfolgung oder Verfolgung und Erweckung miteinander einhergehen können. Und das sehen wir heute ganz deutlich in der islamischen Welt. Auf der einen Seite nehmen die Ausbreitung und die Gewalt islamistischer Gruppen zu. Auf der anderen Seite kommen viele, viele Muslime zum Glauben an Jesus. Und ich möchte euch ein Video zeigen, wo so diese Seite der Gewalt des Islams zum Ausdruck bringt.
Gewalt in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara erreicht einen neuen Höchststand. Die Bedingungen in Afrika südlich der Sahara sind ideal für Gewalt. Anhaltende, sich ausweitende politische Instabilität und wirtschaftliche Probleme. Es ist ein fruchtbarer Boden für die Ausbreitung von gewalttätigem islamistischem Extremismus, der die Ausbreitung der Scharia auf dem gesamten Kontinent anstrebt. Die Unsicherheit, die sich daraus ergibt, zwingt Christen zur Flucht und macht sie noch anfälliger für weitere Gewalt. Vor allem Christinnen werden leichter Opfer von sexuellen Übergriffen, während Männer häufig umgebracht werden. In Regionen, wo das islamische Recht, die Scharia, gilt, geht die Gewalt oft Hand in Hand mit ernsthaftem Druck auf Christen in ihrem täglichen Leben. In Schulen oder Universitäten, am Arbeitsplatz oder, besonders für Konvertiten, im Familienkreis können Christen schikaniert oder schwer misshandelt werden. Westafrika ist außerdem ein Umschlagsort für den Drogenhandel von Lateinamerika nach Europa. Auch der Handel mit Menschen und geschützten Wildtieren ist dort weit verbreitet. Die Erfahrung christlicher Leiter in Lateinamerika, die für ihre offene Ablehnung gegenüber dem organisierten Verbrechen mit dem Tod rechnen müssen, lässt die Zukunft für afrikanische christliche Leiter erahnen. Dies ist besonders besorgniserregend, wenn sich die Kriminalität mit dem gewalttätigen islamistischen Extremismus in der Region vermischt. Christen sind in so einer gewalttätigen, chaotischen Umgebung höchst verwundbar.
Ja, islamistische Extremisten wie zum Beispiel Boko Haram haben sich zum Ziel gesetzt, in Subsahara-Afrika ein Kalifat zu errichten. Also so ein Landstrich, wo die Scharia, das islamische Recht gilt und wo eben ein islamischer Herrscher regiert. Und deshalb gehen sie massiv gegen Christen vor und auch gegen moderate Muslime, die sich dem Extremismus entgegenstellen. Es werden Dörfer überfallen, Männer werden oft getötet, Frauen vielleicht verschleppt und auch Kinder, junge Frauen vergewaltigt. Und es ist eine ganze Fluchtbewegung in Gange dort in Subsahara-Afrika. Von den 50 Ländern auf unserem Weltverfolgungsindex befinden sich allein 13 in Subsahara-Afrika. Manche sind erst seit ein, zwei Jahren auf dem Weltverfolgungsindex, wo ja die Länder aufgeführt sind, wo die Verfolgung am schlimmsten ist. Und in diesen Ländern hat sich die Verfolgungssituation im letzten Jahr stark verschlechtert. Hier ein paar Beispiele. Nigeria ist von Platz 7 auf Platz 6 nach vorne gerutscht. Also je weiter vorne, desto stärker die Verfolgung. Die Zentralafrikanische Republik von Platz 31 auf 24, Burkina Faso von 32 auf 23 und Mosambik von 41 auf 32. Allein in Nigeria wurden nach unseren Berechnungen 5014 Christen getötet und 4726 entführt. Wir können uns vorstellen, wie viel Trauer und Leid und Not in diesen Ländern herrschen und wie viele nur noch die Flucht als Ausweg sehen. Das ist die eine Seite, die Seite der Verfolgung, die dort immer massiver wird. Aber es gibt auch die andere Seite, die der Erweckung, und auch dazu ein kurzes Video.
Durch das weltweite Erstarken islamistischer Gruppierungen erscheint der Islam oberflächlich gesehen auf dem Vormarsch. Doch gerade die Gewalt der islamistischen Gruppen bringt viele Muslime dazu, ihren Glauben ernsthaft zu hinterfragen. Will ich wirklich zu einer Religion gehören, die den Tod von Andersgläubigen und Abweichlern fordert? Auf der Suche nach Antworten stoßen immer mehr von ihnen auf christliche Angebote, etwa im Fernsehen und im Internet. Es herrscht eine nie dagewesene Offenheit für den christlichen Glauben in der islamischen Welt. Darüber hinaus begegnet Jesus Christus weltweit Muslimen in Träumen und Visionen. Seine Gemeinde wächst, gerade in der islamischen Welt.
Abu Atala, ein ägyptischer Konvertit, er sagt Folgendes: In den letzten 40 Jahren sind mehr Muslime zum Glauben an Jesus Christus gekommen als in 14 Jahrhunderten zuvor. Also gewaltige Zahlen sind das. Und Gott wirkt durch das Zeugnis von Christen, durch Medien und auch durch Träume und Visionen, so haben wir gehört. Und das Besondere ist dieses Wirken Gottes in der islamischen Welt durch Träume und Visionen. Abu Atala sagt dazu: Viele Muslime kommen durch Träume zum Glauben. Im Westen halten wir Träume für eine Art Müllcontainer des Unbewussten und messen ihnen nicht so viel Bedeutung bei. Im Osten dagegen haben Träume einen hohen Stellenwert. Also das heißt mit anderen Worten, Muslime, sie rechnen damit, dass ihr Gott Allah in Träumen zu ihnen spricht. Und das nutzt Jesus aus, würde ich jetzt mal so ganz frech sagen, indem er ihnen begegnet, oft als eine weiße Gestalt, die sich als Jesus zu erkennen gibt oder vielleicht auch ihnen Bibelverse sagt, zum Beispiel: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das ist oft der Anfang dieser Träume, dass sich Muslime auf die Suche machen. Manche kommen auch durch die Träume wirklich zum Glauben. Andere schauen dann im Internet, besorgen sich eine Bibel. Und so gebraucht Gott dieses ganz übernatürliche Wirken in Träumen und Visionen, dass viele, viele Muslime zum Glauben an ihn kommen. Wir haben ein Buch auf dem Büchertisch, das heißt so: Träume und Visionen. Das sind 23 Erlebnisberichte aus den verschiedensten Ländern in der islamischen Welt drin, wie einfach Muslime zum Glauben an Jesus kommen durch Träume und Visionen. Ich möchte ein Beispiel erzählen, und zwar von Rafia Abar. Sie war Professorin für Islamwissenschaften für Frauen an der Muhammad ibn Saud Universität in Riyadh, also der Hauptstadt von Saudi-Arabien. Sie hatte verschiedene Studentinnen, eine davon war die Mina. Und beiden ist Jesus unabhängig voneinander mehrmals im Traum begegnet und sie kommen beide zum Glauben an Jesus und halten ihren Glauben geheim, sodass sie nichts voneinander wissen. Aber eines Tages stehen sie sich in einer geheimen Bibelstudiengruppe an der Universität von Riyadh gegenüber. Die Professorin für Islamwissenschaften und die Studentin für Islamwissenschaften. Und sie staunen natürlich beide nicht schlecht, dass beide Christen sind. Und sie freuen sich drüber und nutzen das natürlich auch aus, treffen sich immer wieder, beten füreinander, tauschen sich aus über Bibelworte und stärken sich so gegenseitig. Eines Tages entdeckt Minas Familie, dass sie nicht mehr an Mohammed, sondern an Jesus glaubt. Und ein Onkel, er schlägt auf sie ein und sagt: Hör auf, an Jesus zu glauben, kehr wieder um, werde Muslimin und ich lasse von dir ab. Aber Mina bleibt Jesus treu bis zum Tod und so schlägt sie ihr Onkel zu Tode. Und wir können uns vorstellen, was das für diese Bibelstudiengruppe und besonders auch für Rafia bedeutet hat. Sie waren am Boden zerstört. Und auch Rafia kam ins Nachdenken und sie wusste: Ich werde es nicht mehr lange geheim halten können, dass ich an Jesus glaube als Professorin für Islamwissenschaften. Und so hat sie eines Abends, als ihr Mann und auch ein Onkel mit Familie zu Gast war beim Abendessen, sie aufgestanden und hat bekannt: Ich liebe Jesus und ich folge jetzt ihm. Ich bin keine praktizierende Muslimin mehr. Und sie hat gedacht, das ist ihr Todesurteil. Und natürlich haben ihr Mann und ihr Onkel mit Familie sehr bestürzt reagiert, aber sie haben ihr nichts angetan. Aber zwei Tage später, sie lag im Bett, sie hatte schon geschlafen, da wacht sie auf und dann sieht sie im Halbdunkel, wie jeweils ein Onkel von ihr neben dem Bett stehen und einer von ihnen sagt: Rafia, wie konntest du solch eine Schande über unsere Familie bringen? Das war klar, sie wollten sie töten, um diese Schande von der Familie wegzunehmen, denn es ist interessant, das deutsche Wort Ehrenmord, das heißt im Arabischen die Schande oder den Skandal abwälzen. Und Rafia, sie denkt, jetzt ist es vorbei und sie flüstert: Jesus, ich liebe dich und ich lege mein Leben in deine Hände. Aber es passiert etwas ganz Interessantes. Die beiden Männer, sie stehen wie versteinert da, circa 10 Minuten lang. Sie bewegen sich keinen Zentimeter und stechen nicht zu. Und dann plötzlich stecken sie beide ihre Messer weg und verlassen den Raum wie auf ein geheimes Kommando hin. Und Rafia, sie weiß noch gar nicht, was ihr geschehen ist. Da kommt ihre Tochter gelaufen und sagt: Mama, stell dir vor. Also übrigens, die Tochter war durch ihre Mutter schon zum Glauben gekommen, war ein Teenager. Und sie sagt: Mama, stell dir vor, ich habe Jesus stehen sehen, wie er die Arme der Onkel festgehalten hat, sodass sie nicht zustechen konnten. Und wir können uns vorstellen, wie glücklich die beiden waren über diese übernatürliche Rettung. Und sie sind dann noch in der gleichen Nacht geflohen sind bei Freunden am anderen Ende von Riad untergekommen und konnten von dort aus dann weiter fliehen. Es ist für uns immer so die Frage, warum hat Rafia dieses Wunder erlebt? Ja, diese übernatürliche Rettung, und Mina wurde zu Tode geschlagen, starb als Märtyrerin. Das sind Fragen, die wir nicht beantworten können. Ja, warum greift Gott manchmal so wunderbar ein und manchmal nicht? Aber das finden wir auch schon in der Bibel. Apostelgeschichte 12 heißt es in Vers 2 ganz einfach, dass König Herodes den Apostel Jakobus enthaupten ließ. Punkt. Und weil das den Juden gefallen hat, lässt er nachher den Petrus verhaften und will auch ihn hinrichten lassen. Was macht Gott? Er befreit Petrus ganz übernatürlich aus dem Gefängnis. Wir wissen nicht warum. Wir können, wenn wir beten, natürlich beten wir um Befreiung, wir beten um Bewahrung, aber wenn es anders kommt, dann lasst uns in Erinnerung rufen, es ist auch ein Sieg, wenn jemand bis zu seinem letzten Atemzug Jesus treu bleibt und als Märtyrer stirbt. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und das hilft mir bei meinen Gebeten für unsere verfolgten Geschwister. Gott ist souverän und er weiß, was er vorhat und was für jeden Einzelnen das Beste ist. Das lasst uns mitnehmen, auch wenn wir dann später auch für unsere verfolgten Geschwister beten. Die Geschichte, die ich erzählt habe, stammt aus dem Buch Im Angesicht des Todes. Da sind auch verschiedene Geschichten aus der islamischen Welt drin, sehr lesenswert. Und wir haben noch ein neues Buch, auf das möchte ich auch noch kurz hinweisen. Das heißt Aufbruch in die Freiheit. Und das Besondere ist, dass es nur Geschichten von Frauen erzählt, nämlich 7 an der Zahl aus dem Nahen Osten, Syrien und Saudi-Arabien. Und das Buch ist deswegen so wertvoll, weil es uns mit hineinnimmt in die Welt der Frauen im Islam, wie manche auch leiden in ihrer Ehe. Es steht im Koran, dass die Männer die Frauen schlagen sollen, um sie gefügig zu machen. Und es gibt da Beispiele in diesem Buch drin, wie das manche Frauen auch erleben und wie sie verzweifelt sind, dem Selbstmord nahe. Und wenn sie dann Jesus begegnen, brechen sie in die Freiheit auf und es beginnt was Neues. Und sie sind bereit, wirklich für Jesus in den Tod zu gehen. Jesus hat gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und ich habe den Weltverfolgungsindex schon erwähnt, der wird ja jedes Jahr im Januar neu veröffentlicht und dort werden die 50 Länder aufgeführt, in denen ein sehr hohes bis extremes Maß an Verfolgung herrscht. Im letzten Jahr war die Verfolgung in 11 Ländern extrem, in 44 sehr hoch und in 21 Ländern war sie hoch. Wenn man die mit extremer und sehr hoher Verfolgung zusammenzählt, kommt man auf 55. Und es war jetzt zum zweiten Mal der Fall, dass nicht mehr alle Länder mit sehr hoher Verfolgung auf dem Index Platz hatten, der auf 50 beschränkt ist. Und es zeigt, dass die Verfolgung weiterhin sehr, sehr hoch ist, sehr intensiv ist. In diesen 76 Ländern mit einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung leben ungefähr 360 Millionen Christen. Das ist fast 4-mal die Bevölkerung von Deutschland. Und dann kommen noch alle dazu, die leichter verfolgt werden. Ja, das ist eine Riesenzahl. Und wer sich da mehr noch befassen möchte, wir haben ein Sonderheft, das heißt Gesichter der Verfolgung. Es liegt auf dem Büchertisch aus, kann man gratis mitnehmen. Dort findet man Geschichten aus den verschiedenen Ländern und auch dieses Poster, das wir jetzt gerade wieder sehen werden. Dort sind die Länder zu sehen, in denen eben die Verfolgung am schlimmsten ist. Und auf der Rückseite kann man nachlesen, wie diese ganzen Zahlen zustande kommen. Wieso ist zum Beispiel jetzt Nordkorea an erster Stelle mit, ich glaube, 97 oder 98 Punkten und so weiter. Wer im Livestream dabei ist oder auch sonst, kann man auf unsere Homepage gehen und unter Weltverfolgungsindex kann man zum Beispiel nachlesen, wie in jedem einzelnen Land von diesen 50 Ländern die Verfolgung ganz konkret aussieht. Es gibt auch ein paar Videos, die man anschauen kann, also man kann sich da gut informieren. Ja, Christen werden verfolgt. Ich glaube, das ist Fakt für uns alle. Und jetzt wollen wir uns fragen, was hat das eigentlich mit uns hier in Deutschland zu tun? Wenn wir ehrlich sind, wir erleben hier in Deutschland mit wenigen Ausnahmen kaum beziehungsweise eine leichte Verfolgung, wenn wir uns klar zu Jesus bekennen. Und wenn wir uns mit den Christen vergleichen, die sich vielleicht sonntags, wenn sie sich versammeln, Angst haben müssen, dass vielleicht die Polizei reinkommt, sie festnimmt, dass vielleicht ein Selbstmordattentäter unter ihnen sitzt, der sich im Laufe des Gottesdienstes in die Luft springen könnte. Oder einfach Christen, die im Gefängnis sitzen, einfach weil sie an Jesus glauben. Dann können wir zu dem Schluss kommen, ja, es gibt sowas wie zwei Gemeinden Jesu. Die eine Gemeinde, die einen, die haben es gut, die sind in Freiheit und die anderen, die haben es eben nicht gut. Die werden verfolgt. Und es war sehr eindrücklich, dass ein arabischer Christ namens Labib Madanat auf einem Open-Doors-Tag vor ein paar Jahren so in die Menge geschaut hat und gesagt hat, ihr lieben Deutschen, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, die eine im Urlaub und die andere in Verfolgung. Auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde. Wie kann er sowas sagen? Paulus schreibt in 1. Korinther 12, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Wir wenden diesen Vers in der Regel auf unsere Ortsgemeinde an. Hier auf das christliche Zentrum in Villingen-Schwenningen. Und das ist auch richtig so. Und es ist, jede Gemeinde ist gesegnet, die das lebt. Oder wenn ich krank bin, ich wünsche mir, dass man nachfragt, dass man für mich betet, dass man vielleicht vorbeikommt, vielleicht auch ganz praktisch hilft. Und das ist ein Segen, wenn wir das tun. Oder wenn einer geehrt wird, dass sich die anderen mitfreuen, nicht neidisch sind, sondern sich mitfreuen. Davon lebt Gemeinde, dass wir ein Leib sind, dass wir Brüder und Schwestern sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch weltweit gesehen ein Leib sind. Und es ist interessant, das griechische Wort Ekklesia, das wir im Deutschen mit Gemeinde oder Kirche übersetzen, das hat genau diese zwei Bedeutungen. Die Ortsgemeinde, und so wird es meistens gebraucht, aber auch die weltweite Gemeinde Jesu ist auch Ekklesia, ist auch Gemeinde. Und es ist auch wichtig für uns, dass wir über einen eigenen Tellerrand hinausschauen in die Welt und auch gerade unsere verfolgten Geschwister sehen. Und so steht in Hebräer 13, Vers 3, das herausfordernde Wort: Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Ich finde es sehr, sehr herausfordernd, ja, dass wir uns überlegen mal, vielleicht auch vom Heiligen Geist zeigen lassen, wie ist das, wenn man nichts Schlimmes getan hat und im Gefängnis sitzt, nur weil man an Jesus glaubt. Oder dass man misshandelt wird, nur weil man an Jesus glaubt. Weil man vielleicht, man tut Gutes, man will Gutes und trotzdem erlebt man das. Und ich glaube, dass dieser Vers schlussendlich uns sagen will, dass das Mitleiden mit unseren verfolgten Geschwistern und das an sie denken schlichtweg ein Teil unseres Christseins sein sollte, weil wir ein Leib mit ihnen sind. Also keine zwei Leiber, sondern ein Leib. Bruder Andrew ist ja der Gründer von Open Doors. Der ist letztes Jahr im gesegneten Alter von 94 Jahren verstorben. Er ist ja bekannt als Schmuggler Gottes. Es gibt ja auch dieses Buch, das ist wirklich ein christlicher Bestseller, das schon ganz vielen zum Segen wurde. Und ich sage auch immer, das sollte man gelesen haben. Besser die Bibel, aber das Buch ist auch gut. Und er hatte sich zum Motto gemacht, wenn er verfolgte Geschwister besuchte, ihnen die Fragen zu stellen: Wie können wir euch helfen? Was braucht ihr am dringendsten? Und das ist das Motto, das Open Doors ist heute bestimmt. Und wir sind bestrebt, den verfolgten Geschwistern das zu geben, was sie brauchen. Und wir arbeiten so, dass wir eigentlich in jedem Land, bis auf Nordkorea, da ist es leider nicht möglich, aber sonst haben wir in jedem Land Geschwister, die für uns arbeiten, die uns einerseits sagen, wie die Verfolgungssituation dort aussieht, aber auf der anderen Seite, durch sie kommt auch die Hilfe zu den verfolgten Geschwistern. Und wie sieht diese Hilfe aus? Das ist immer als erstes Beistand und Ermutigung. Jeder, der leidet, wünscht sich das. Und ich war sehr bewegt in Manipur in Indien, das ist ein Bundesstaat in Indien. Da wurden wirklich ganz viele Häuser zerstört, Christen wurden getötet, also 380 Kirchen wurden zerstört. Also furchtbare Situation. Und unsere Mitarbeiter vor Ort haben gesagt, sie sorgen dafür, dass jeder Einzelne, der betroffen ist, einen besucht wird, Gebet empfängt und auch sagen kann, ich brauche die und die Hilfe. Das hat mich sehr bewegt. Das ist eine Riesenherausforderung, aber sie haben gesagt, wir versuchen alles, dass wir das schaffen. Und auch wenn in den Ländern, wo viel Gewalt ist, da entstehen Traumata. Und so schulen wir eigentlich ständig Personal für Traumaseelsorge, halten Traumaseminare ab für Betroffene, damit sie Heilung erleben können und sich wieder freuen können. Dann ein zweiter Punkt ist Bibel- und Literaturverbreitung. So hat ja unser Dienst angefangen von Open Doors mit dem Schmuggeln von Bibeln hinter den eisernen Vorhang. Und auch heute müssen noch Bibeln geschmuggelt werden. Auch heute sagen Christen, wir brauchen Bibeln, wir brauchen gute Literatur, die uns weiterbringt. Und wir schauen, dass wir so mit Bibeln und Literatur versorgen. Auch Nothilfe ist natürlich immer ein Thema, oder auch Hilfe zur Selbsthilfe, dass man vielleicht einen Mikrokredit gibt und jemand ein eigenes Geschäft aufmachen kann. Dann biblische Schulungen, auch da sind wir dran, denn es ist so, dass ja gerade in der islamischen Welt ganz viele zum Glauben kommen und die müssen auch angeleitet werden. Und da braucht es eben auch Pastoren und Leiter. Und hier im Westen haben wir den sogenannten Sprachrohrdienst, was ich heute mache, Öffentlichkeitsarbeit, dass wir einfach bekannt machen, wie sieht es weltweit aus mit unseren verfolgten Geschwistern. Unsere Vision ist ganz kurz gesagt, wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung stärken, ihren Glauben zu leben und sie daran unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Wir möchten durch unsere Hilfe, durch unseren Einsatz bewirken, dass unsere Geschwister dort, wo sie sind, bleiben können und dort den Missionsauftrag ausleben können und so dort Menschen zum Glauben kommen. Es ist interessant, die häufigste Antwort auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten, ist schlicht und einfach, betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Es hat jemand gesagt, es sind ungefähr 90%, kommt als erstes diese Antwort. Und ich war jetzt auch schon in Ländern, wo Christen verfolgt werden und ich habe genau diese Bitte auch immer wieder hören dürfen. Für uns ist so die Herausforderung, glauben wir, wenn wir heute für irgendwo in der Welt für unsere verfolgten Geschwister beten, dass es irgendwas bewirkt, dass sie Auswirkungen dafür spüren. Und unser Medienteam hat einen Videoclip zusammengestellt, der uns einfach überzeugen soll. Ja, unsere Gebete, sie kommen an, sie bewirken etwas.
Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte, für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen.
Because of your prayers that caused God to give me strength.
Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten.
Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete.
Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.
Konnten denn diese Frauen sehen, dass für sie gebetet wurde? Ganz einfach, wir führen immer wieder Schreibaktionen durch, wo man Karten schreiben kann an einzelne verfolgte Geschwister und Bibelvers schreiben und einfach auch sagen, wir beten für dich und das natürlich dann auch tun. Und dann bekommen die 500.000 Karten vielleicht und sind total bewegt. Und wir haben gehört, was diese Gebete bewirken, auch diese Karten bewirken. Also wir haben auch eine Schreibaktion, wer mitmachen möchte, ist da herzlich eingeladen. Ja, und wir dürfen sicher sein, gerade wenn wir für verfolgte Geschwister beten, unsere Gebete, sie bewirken etwas. Eine Frau hat mal gesagt, wir wussten gar nicht, dass ihr für uns gebetet habt, aber wir haben die Auswirkungen eurer Gebete gespürt. Und so lasst uns ermutigt sein zu beten. Und wer sich jetzt fragt, wie kann ich denn das eigentlich tun? Da kommt unser Gebetsmagazin zur Sprache. Und zwar, ihr habt hoffentlich eins auf eurem Platz liegen gehabt. Wer es schon hat, der kann es einfach liegen lassen. Wir sammeln sie wieder ein. Wer es noch nicht hat, bitte einfach mitnehmen. Auch Kugelschreiber könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Gehört euch, soll gut schreiben, habe ich gehört. Und das Besondere an diesem Gebetsheft ist eben unser Gebetskalender. Der ist mittendrin, den kann man auch gut heraustrennen. Und das Besondere ist, jeden Tag ein einziges Anliegen, sodass es uns ganz leicht gemacht wird, jeden Tag für unsere verfolgten Geschwister zu beten und damit unsere Verbindung zu ihnen, dieses Einleibsein mit ihnen zum Ausdruck zu bringen. Und weil uns wichtig ist, dass man nicht nur für ein Land betet oder für verfolgte Christen allgemein, ist es auch oft so, dass ein Anliegen über eine Familie geht, über eine einzelne Person geht, vielleicht ein Pastor, vielleicht eine Gemeinde, manchmal auch natürlich auch fürs ganze Land. Und ich will euch das mal von heute als Beispiel vorlesen. Es stammt aus dem Niger, Weil Halima Jesus folgt, wurde sie von ihrer muslimischen Mutter aus dem Haus gejagt. Als sie auf der Straße lebte, wurde sie von 3 Männern vergewaltigt. Inzwischen wurde Halima von einer christlichen Familie aufgenommen. Sie sagt, bitte betet für mich, dass mein Glaube nicht erkaltet und dass meine Mutter ihr Leben Jesus anvertraut. Ich möchte jetzt auch gerade für dieses Anliegen beten. Jesus, wir bringen dir Halima. Danke, dass du ihr begegnet bist. Aber danke, dass du auch weißt, was ihr begegnet ist, diese Ablehnung von der Mutter, diese Vergewaltigung. Und wir beten, Jesus, ganz fest, ja, dass ihr Glaube nicht erkaltet, sondern wir beten, dass du, Heiliger Geist, Feuer in ihr anzündest. Feuer, das auch diese Ablehnung verbrennt, diese ja schreckliche Sache mit der Vergewaltigung, dass das verbrennt, dass es weggeht, dass sie heil wird. Und Jesus, wir beten, dass du ihr mächtig begegnest, dass sie freudig den Weg mit dir gehen kann, dass sie eine Zeugin sein kann für ihre Mutter und viele andere. Jesus, richte du sie auf, nimm du sie an der Hand und begegne auch der Mutter, dass sie zum Glauben kommt und dass die beiden wieder zusammenfinden. Danke, Jesus. Danke, dass du jetzt hörst, dass wir wissen, unsere Gebete, sie kommen an bei dir und sie bewirken etwas. Vielen, vielen Dank. Amen. Es braucht nicht viel Zeit, um jeden Tag für so ein Anliegen zu beten. Es ist eher die Kunst, dass man dran denkt. Und ich habe von manchen gehört, die haben einen Gebetskalender beim Esstisch liegen und bei einer Mahlzeit beten sie vielleicht sogar als ganze Familie oder als Ehepaar für so ein Anliegen. Meine Frau und ich schließen damit unsere gemeinsame stille Zeit ein. Man kann es auch in die Bibel legen. Dann sieht man es jeden Tag, wenn man in der Bibel liest, hoffentlich. Und kann man regelmäßig beten. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr das tut, dass euch einklingt, dass ihr jeden Tag wirklich treu für unsere verfolgten Geschwister betet. Und wer das Heft noch nicht bekommt regelmäßig, der kann einfach diese Karte hinten abnehmen, ausfüllen und auf die Box am Büchertisch werfen. Und dann bekommt ihr das kostenlos jeden Monat zugesandt und könnt treu für unsere verfolgten Geschwister beten. Wer es lieber digital bestellt, wir haben einen QR-Code, der jetzt eingeblendet wird, den man einscannen kann, entweder jetzt oder dann auch am Büchertisch kann man es auch einscannen. Dann bekommt man dieses gedruckte Heft dann auch zugeschickt. Oder wer eben im Livestream dabei ist, kann es einfach einscannen und das Heft so bestellen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn viele von euch oder am liebsten alle sagen würden, jawohl, ich will treu für unsere verfolgten Geschwister beten. Ich will teilhaben an ihnen und mich ja wirklich dieses Einleibsein mit ihnen zum Ausdruck bringen. Und ich danke allen ganz herzlich, die das schon tun. Dass Gott so viel wirkt heute, gerade auch in der islamischen Welt, das hat mit unseren Gebeten zu tun. Wer sagt, ich brauche mal wieder einen Impuls für Gebet? Bruder Endo hat mal ein Buch drüber geschrieben, Gott versetzt Berge, wenn wir ihn bitten. Und es ist sehr zu empfehlen, ist ein guter Impuls, Ermutigung zum Beten. Er war ein Mann des Glaubens und des Gebets und deswegen ist es auch sehr inspirierend. Wir wollen jetzt zum Schluss ein paar Informationen zu Somalia hören und dann auch für dieses Land zusammen beten, um auch gleich heute richtig aktiv zu werden. Somalia ist wie Deutschland eine Bundesrepublik und die lässt sich in 4 größere Abschnitte unterteilen, nämlich Somaliland und Puntland im Norden und Zentralsomalia und Südsomalia dann eben im Süden. Und müssen wir die nächste Folie einblenden? Während in Somaliland und Puntland relativ stabile Verhältnisse herrschen, gibt es in der Mitte und im Süden immer wieder Übergriffe durch die sogenannten Al-Shabaab-Milizen. Al-Shabaab heißt ganz harmlos auf Deutsch die Jungs, aber es sind wirklich lallharte Jungs, gewalttätige Jungs, denn seit 15 Jahren schon tobt ein Krieg zwischen der schwachen Zentralregierung und den Extremisten. Ganz grob gesagt kann man sagen, dass die Al-Shabaab einen Großteil des Hinterlandes, also quasi unter seiner Kontrolle hat, also so das ländliche Gebiet und die Regierung, vor allem die Städte. Was aber nicht bedeutet, dass es dort sicher wäre. Allein in der Hauptstadt Mogadischu kommt es zu durchschnittlich 30 Anschlägen im Monat. Und ich hatte die Chance, vor ein paar Monaten eine Frau kennenzulernen, die ich nachher auch noch erwähnen werde. Und die hat in Mogadischu gewohnt. Und da habe ich natürlich die Gelegenheit wahrgenommen und habe sie gefragt, hast du da was mitbekommen von diesen Anschlägen? Und sie hat gesagt, ja, Gott sei Dank war nie was in der Nähe, aber man hat wirklich alle paar Tage hat man was gehört, dass da irgendwie was hochgegangen ist. Weil die Situation so ist, hat die Afrikanische Union 22.000 Soldaten nach Somalia entsandt, um der Regierung im Kampf gegen Al-Shabaab beizustehen. Es gibt immer wieder Offensiven gegen die Al-Shabaab-Milizen, die einmal mehr, einmal weniger von Erfolg gekrönt sind. Aber insgesamt gesehen sind die Al-Shabaab-Milizen keinesfalls besiegt. So gilt Somalia als ein gescheiterter Staat und gehört nach wie vor zu den ärmsten und schwächsten Nationen der Welt. Und was dazu kommt, ist, dass jetzt schon dreimal die Regenzeit mehr oder weniger ausgefallen ist und 90% des Landes sind von Dürre betroffen. Und so hat sich die humanitäre Lage in Somalia massiv zugespitzt. Also jeder zweite Somali, ungefähr 8 Millionen, sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen und 2,2 Millionen sind vom Hungertod bedroht, also ungefähr jeder achte. Und die Al-Shabaab-Milizen vergrößern auf dem Land das Hungerproblem noch, weil sie sich von der Bevölkerung aushalten lassen, indem sie mit quasi vorgehaltener Waffe Lebensmittel und Tiere verlangen. Nur 30% der Kinder besuchen die Schule. Nur 30%, also wirklich ein kleiner Anteil. Und von diesen 30% sind nur 40% Mädchen. Und das hat mit der weit verbreiteten Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung zu tun. Man spricht auch Beschneidung von Frauen. Und das ist in Somalia am meisten verbreitet. 98% aller Frauen sind beschnitten. Und bei Mädchen wird das ja oft gemacht bis zum 14. Lebensjahr. Und deswegen haben sie kräftezehrende Infektionen und schmerzende Narben und können oft deswegen auch nicht in die Schule kommen. Manche werden auch sehr früh verheiratet vor dem 14. Lebensjahr und dürfen dann auch nicht mehr die Schule besuchen. Somalia liegt mit 92 Punkten von 100 möglichen auf Platz 2 des Weltverfolgungsindex. Das heißt, ein Land mit extremer Verfolgung.
Platz 2. Somalia. Christen werden von islamistischen Al-Shabaab-Kämpfern als explizites Ziel angesehen und wenn sie entdeckt werden, tötet man sie oft auf der Stelle. Eine Hinwendung zum christlichen Glauben wird darüber hinaus als Verrat gegenüber der Familie, dem Clan und dem somalischen Volk und seiner Kultur betrachtet. Allein der Verdacht, den christlichen Glauben angenommen zu haben, ist lebensgefährlich.
Ich durfte in Äthiopien einen Pastor kennenlernen, ein Somali, der dort in Somalia zum Glauben kam und dann geflohen ist, ins Ausland gegangen ist. Er ist allerdings nicht bekannt geworden als Christ, er ist vorher geflohen und so kann er jetzt auch immer wieder mal nach Somalia reisen und dort verfolgte Geschwister besuchen. Er hat uns erzählt, dass er das 15 Jahre lang jetzt macht und in diesen 15 Jahren wurden 250 Christen getötet, mit denen er in Verbindung war. Entweder von Al-Shabaab oder von der eigenen Familie. Also wir merken, das ist ein Land, wo es wirklich ganz, ganz schwierig ist, Christ zu sein. Es gibt ein paar hundert Christen im Land und eben oft, wenn sie entdeckt werden, müssen sie dann fliehen, um ihr Leben zu retten. Er kümmert sich auch um somalische Christen, die von Somalia nach Äthiopien geflohen sind. Und wir haben zusammen mit ihm eine somalische Christin besucht, die eben in Mogadischu gewohnt hat, mit ihren 6 Kindern. Und ihre Geschichte ist folgende. Sie ist 2013 eigentlich ganz zufällig beim Surfen im Internet, ist ja auf christliche Seiten gestoßen und war sofort angezogen. Und sie hat 7 Jahre lang immer wieder diese Seiten besucht und ist dann zum Glauben an Jesus gekommen, hat ihm ihr Leben anvertraut. Ein Jahr später, also ein Jahr, ging alles gut und dann wurde ihr Mann immer mehr stutzig. Er hat gemerkt, meine Frau hat sich verändert und dann hat er ihr Handy genommen, als sie nicht da war und hat es gecheckt und hat festgestellt, hat diese christlichen Seiten gesehen. Und sie wusste ganz genau, wenn ich heimkomme, also irgendwie hat sie das davon Wind gekriegt, wenn ich heimkomme, mein Mann bringt mich um. Der war in der Polizei in Mogadischu ziemlich weit oben und es wäre eine Schande gewesen, die er nicht auf sich hätte sitzen lassen können. Und dann hat sie ihre 8 Kinder genommen, ist mit ihnen sofort geflohen zu ihren Eltern und schweren Herzens hat sie dort ihre 2 jüngsten Kinder, die unter 2 Jahre alt waren, zurückgelassen, weil sie, das wäre nicht gegangen, mit ihnen zu fliehen. Und in einer 6-tägigen Busfahrt ist sie dann von Somalia nach Äthiopien geflohen. Sie hatte Geld schon im Vorfeld von einer amerikanischen Christin zugeschickt bekommen für diesen Fall. Und heute, wir haben sie vor uns sitzen sehen, sie ist wirklich einfach nur glücklich, in der Freiheit zu sein, Gottesdienste besuchen zu können. Sie hat uns ganz stolz erzählt, dass alle 6 Kinder, die mit ihr fliehen konnten, jetzt an Jesus glauben. Der älteste Sohn, der war 16 Jahre alt. Und sie haben uns wirklich angestrahlt und hat gemerkt, sie sind sowas von froh, in der Freiheit zu sein. Natürlich, als sie ihre zwei Jüngsten erwähnt hat, die sie bei den Eltern lassen, sind dann auch Tränen geflossen, weil es tut ihr sehr weh. Und lasst uns beten, dass diese beiden jüngsten Kinder auch noch zu ihr kommen können auf irgendeinen Weg. Sie musste fliehen, weil sie sonst getötet worden wäre. Ayan, auch eine junge Frau, die zum Glauben an Jesus gekommen ist, hat etwas anderes erlebt und das wollen wir jetzt anschauen.
Ich konnte nirgendwo schlafen. Ich bettelte meine Mutter an, eine Nacht bleiben zu dürfen. Aber sie sagte, ich werde dir nie mehr erlauben, hier zu schlafen. Also kletterte ich auf einen Baum, um dort zu übernachten. Ich war nie ohne Familie gewesen. Das war hart, besonders als Frau. Für einen Mann ist es einfacher, auf der Straße zu überleben. Ich vermisste meine Mutter, also ging ich zu ihr. Aber sie kippte heißes Wasser auf mich. Um damit klarzukommen, betete ich, nimm die Liebe für meine Familie von meinem Herzen.
Als krass, wenn eine Mutter sowas macht. Und wie wir sehen, sie hat Gott sei Dank das Ganze überlebt. Sie konnte auch ins Ausland fliehen, ist heute auch in Sicherheit. Aber das ist das, was Geschwister von uns in Somalia erleben müssen. Und viele von ihnen eben leben ihren Glauben ganz geheim in der Hoffnung, dass sie nicht entdeckt werden. In dem Buch Im Angesicht des Todes, wo ich schon erwähnt habe, stammt die erste Geschichte aus Somalia. Sie erzählt von einem Assam, der dem Jesus viele Male im Traum begegnet und der dadurch zu Jesus findet. Und als sein Leben dann in Gefahr war, weil klar wurde, er folgt jetzt Jesus nach, hat ihm seine Mutter zur Flucht verholfen und wurde dafür vom eigenen Mann und von ihren Söhnen, von den anderen Söhnen getötet. Später, Assam konnte nach Kenia fliehen, hat er dann in einem Sarg unter einer Leiche liegend Bibeln von Kenia nach Somalia geschmuggelt und ist auf demselben Weg auch wieder nach Kenia zurückgekehrt. Der Hintergrund ist, dass ein Muslim niemals einen Sarg öffnen würde. Und es gibt halt immer so Verbindungen von Kenia nach Somalia, viele Somalis leben in Kenia und so kommen da Särge hin und her und so konnte er da drin in so einem Sarg Bibeln schmuggeln. Ich zitiere ihn, er sagt, in Särgen konnte man Bibeln zu Christen in Somalia schmuggeln und Christen, die in Lebensgefahr waren, konnten nach Kenia entkommen. Bis jetzt war kein einziger erwischt worden, aber mehr als einmal hatten in dem Sarg am Bestimmungsort zwei Leichen gelegen. Also krass, wenn man sowas auf sich nimmt, dass man sich in einem Sarg und eine Leiche legt, um das Land heimlich verlassen zu können. Also wir merken, ein Land, das ganz fest unser Gebet braucht. Es ist eigentlich ein Wunder, dass es dort Christen gibt und dass da immer noch Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Gott wirkt auch da, wo es ganz, ganz schwierig ist. Das ist wirklich so erstaunlich. Und so lasst uns jetzt wirklich aufstehen und eben alle gleichzeitig zusammen für Somalia eintreten. Hier sind die Gebetsanliegen, könnt ihr sehen und dann beten wir. Lasst uns jetzt einfach beten für Somalia. Ihr könnt die Anliegen benutzen, ihr könnt beten, was ihr auf dem Herzen habt. Und wir wollen einfach glauben, dass Gott heute einen Unterschied in Somalia macht.